Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vorarlberg Live hier aus unserem wunderschönen Studio hier in Schwarzach bei den Kollegen von Lenne TV. Mein Name ist Michael Brock. Ich darf die Politikredaktion der Vorarlberger Nachrichten leiten und begrüße Sie auch herzlich im Namen der Kollegen von Vorarlberg Online. Heute darf ich auch einen Gast begrüßen wieder, logischerweise, der extra aus Brüssel gekommen ist, nicht extra für dieses Interview, aber zum Glück auch hier ist. Herzlich willkommen, Tom Weitz.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Tom Weitz ist Delegationsleiter der österreichischen Grünen im EU-Parlament, stammt aus der Steiermark und Sie sind Imker und Landwirt. Ich habe eben gelesen, Sie hatten auch Schafe schon auf Ihrem Hof oder haben Sie noch? Da sind Sie nicht zuständig, haben Sie ja gesagt. Trotzdem bleiben wir gleich beim Thema, weil Schafe oder Schafzüchterinnen und Züchter derzeit auch in Vorarlberg in Aufregung sind. Der Wolf geht um. Als jemand, der sich in Schafzüchter hineinversetzen kann, sagen wir mal so, verstehen Sie denn die Ängste?
Naja, ich weiß, wie das aussieht, wenn man morgens auf die Wiese kommt und die halbe Herde liegt im Blut. Ich habe das selber schon erlebt. Allerdings waren es bei mir wildernde Hunde, die übrigens ein Vielfaches des Schadens anrichten, auch in Österreich, auch an unseren Schafen und Ziegen, als das ein Wolf tut. Aber trotzdem, es ist immer eine dramatische Erfahrung für einen Landwirt, wenn er sieht, wie seine Tiere gerissen werden. Und das ist zu vermeiden und zu verhindern. Also das Zusammenleben zwischen Landwirtschaft und Wolf, das muss gemanagt werden, das ist klar. Und in diesem Sinne braucht es pragmatische Lösungen.
Pragmatische Lösungen hat die Europäische Union ermöglicht, indem der Schutzstatus aufgeweicht wurde.
Ja, er wurde leicht herabgesetzt, ne? Aber es ist nach wie vor eigentlich nach europäischem Recht nicht möglich, Wölfe einfach so abzuschießen. Es braucht doch die Feststellung eines guten Erhaltungszustandes, es braucht entsprechende Managementpläne. Einfach diese Strategie herzugehen und zu sagen, ja, alles, womit wir heute Schwierigkeiten haben, das wird alles totgeschossen. Ich glaube, das ist ein Zugang, der gehört ins letzte Jahrtausend. Das haben wir so heute nicht mehr notwendig, aber es braucht Management und dazu braucht es eine aktive Beschäftigung mit dem Thema. Und was klar ist, ist, Naturschutz ist ein gesamtgesellschaftliches Interesse und kann nicht einfach nur auf dem Rücken von Landwirtinnen und Landwirten ausgetragen werden. Und wir haben eine Situation, dass in Österreich Almen nicht mehr bewirtschaftet werden, übrigens schon sehr viel länger, als der Wolf hier aufgetaucht ist, weil es ökonomisch nicht mehr darstellbar ist für Landwirtschaftsbetriebe. Und viele machen es trotzdem noch aus Tradition, aus Freude an der Sache, auch aus Freude an der Offenhaltung der Landschaft. Und die kann man nicht einfach jetzt alleine lassen in ihrer Situation, weil wenn ich sowieso schon ökonomisch an der Wand stehe und da kommt der Wolf auch noch dazu und dann erklärt man mir, ich soll irgendwo auf einer Hochalm Zäune aufstellen, das funktioniert so nicht. Herdenschutz kann nur mit Hirten funktionieren, Nachtpferche, Hirten. Man sieht in Rumänien, wie das funktioniert, in den Balkanstaaten, wie das funktioniert, in der Slowakei, wie das funktioniert, aber kaum ein Landwirtschaftsbetrieb kann sich einen Hirten leisten und der sollte als Naturschutzgeld bezahlt werden. Und diese Gelder wurden übrigens von Österreich von der Europäischen Union nicht abgeholt. Also es hätte Gelder dafür gegeben, wurden einfach nicht abgeholt, aber dann hat man halt ein Problem auch produziert, womit man wunderbar polarisieren kann, Landwirtschaft gegen Naturschutz. Ich glaube, diese zwei Themen darf man nicht ausspielen gegeneinander, sondern muss man miteinander betrachten. Aber ihr habt ja ganz andere Probleme hier in Vorarlberg. Der Wolf ist, glaube ich, euer geringstes Problem auf den Almen. Die Tuberkulosefälle, das ist ein Problem. Und die Tuberkulosefälle, die dann bei uns in der Landwirtschaft den Bauern das auf die Alm auftreiben, verleiden, diese Tuberkulosefälle, ja, wo kommen die her? Die kommen vom Rotwild, die kommen von einer exzessiven Jagdorientierung, die kommen von Rotwildfütterungen, die hier stattfinden im Land. Und da wird zugunsten von einigen superreichen Geldjägern das Wohl unserer Landwirtschaft aufs Spiel gesetzt, das Wohl unserer Tiere aufs Spiel gesetzt. Und das ist das viel größere Problem heute in Vorarlberg. Der Wolf ist aus meiner Sicht eher ein Nebenthema geworden.
Danke, dass Sie schon zum nächsten Thema übergeleitet haben, das ich mir aufgeschrieben habe. Trotzdem noch mal kurz zurück zum Wolf. Als Reaktion auf die geänderten EU-Regeln hat Vorarlberg, viele andere Bundesländer sogar zuvor schon, den präventiven Abschuss ermöglicht.
Das ist klar europarechtswidrig.
Über eine Verordnung, die sich nur schwer prüfen lässt. Das wurde ja auch die Art und Weise, wie man Wölfe zum Abschuss freigibt, geändert, um ein bisschen das Recht zu biegen, einen Graubereich auszunutzen.
So ist es.
Warum tun das die Bundesländer? Warum macht man das so? Warum bricht man Europarecht?
man hat jahrelang in eine Polarisierung investiert, man hat in eine Dämonisierung auch des Wolfes investiert. Kollegen, Kolleginnen des österreichischen Bauernbunds haben Plakate aufgehängt, wo ein Wolf stilisiert mit den Zähnen über dem Zaun hängt und drunter steht, passt auf eure Kinder auf, der Wolf ist da. Man hat Panik geschürt. Das ist alles genau das Gegenteil von einer guten Organisation des Zusammenlebens. Ich bin der Überzeugung, dass auch eine Bestandszahl von Wölfen reguliert werden muss, so wie wir alle Tiere, Wildtiere bei uns im Naturraum regulieren. Das ist nun mal so. Aber man muss dieses Zusammenleben managen und das tut man nicht durch Polarisierung, durch eine Aufheizung der Debatte, durch Angstmache, sondern durch realistisches Vorgehen, ein realistisches Hinschauen und eben guten Kompromissen, die man findet. Und eben aber, was es auch braucht, ist ein Schutz der Landwirtschaft. Man kann nicht einfach die Bäuerinnen und Bauern alleine lassen, auch mit den Problemen, die auch entstehen durch große Beutegreifer, und dann das zu einem Riesenproblem hochstilisieren. Das ist eine Politik, der kann ich so nicht viel abgewinnen.
Wäre ein Miteinander von Wolf und Mensch, von Wolf und Landwirtschaft auch in diesem dicht besiedelten Rheintal, im dicht besiedelten Vorarlberg möglich?
Ja, an sich, also Wölfe gehen an sich nicht in dicht besiedeltes Gebiet. Wenn es zu einem Problemwolf kommt, der sich regelmäßig menschlichen Siedlungen annähert, ja, dann muss auch mal ein Abschuss möglich sein. Aber das ist aus meiner Sicht das Mittel der letzten Wahl. Wölfe sind dort, haben dort ihre Rolle, wo Naturraum ist, wo entsprechend Lebensraum ist. Die haben auch eine wichtige Rolle als Gesundheitspolizei im Wald. Dort, wo zum Beispiel infizierte Tiere verenden, ist es der Wolf, der die Kadaver aufräumt. Ihr habt ja zum Glück in Vorarlberg keine Wildschweine. Da haben wir Riesenprobleme mit der afrikanischen Schweinepest zum Beispiel. Dort, wo es Wölfe gibt, gibt es viel weniger Ansteckungen mit unseren Hausschweinen. Dort, wo es keine gibt, ja, da bleiben die Kadaver dann eben liegen. Also der Wolf hat eine natürliche Funktion, aber ja, man muss das Zusammenleben organisieren. Und wenn ich zum Beispiel Schafe auf einer Alm habe, dann muss klar sein, diese Schafe müssen entsprechend geschützt werden, weil ich will sowohl dem Wolf was Gutes als auch den Schafen was Gutes. Und da muss ich auch die Mittel bereitstellen, dass die Landwirte ihre Tiere ordentlich schützen können. Und vielleicht eines noch, Schafe einfach ins Hochgebirge zu treiben und dort wochenlang allein zu lassen, ist auch nicht das, was ich unter einer pfleglichen Behandlung von unseren Nutztieren verstehe. Wir verlieren viel mehr Schafe und Ziegen durch Abstürze im Gelände, durch Wunden, die nicht verpflegt werden und dann durch Fliegenlarven infiziert werden und so weiter. Viel mehr Tiere verlieren wir durch die nicht mehr Betreuung, die sich die Landwirte einfach nicht mehr leisten können. Und dann kommt der Wolf auch noch dazu. Also wenn wir unsere Almen erhalten wollen, dann braucht es entsprechende Unterstützung auch von Seiten des Naturschutzes, auch Landwirtschaftsförderungen und eine Behirtung und ein Nachtpferch für die Tiere. Dann kann man auch dafür Sorge tragen, dass die Tiere nicht zu hoch aufsteigen und nicht zum Beispiel ihre Kulturkrankheiten, die sie nun mal als Nutztiere haben, wie zum Beispiel Moderhinke bei Schafen, dann ins Hochgebirge zu tragen und dann unsere Steinböcke und Gämsen mit Moderhinke infizieren. Wenn ein Steinbock Moderhinke kriegt, dann ist er gestorben. Also da müssen wir schon irgendwie das Globale zusammendenken und einsehen, wir müssen uns um unsere Tiere kümmern auf der Alm. Wir brauchen unsere Almen für die Biodiversität, für den Tourismus. Ja, aber dann finanzieren wir es auch bitte und laden echt einfach die Verantwortung auf unseren Bäuerinnen und Bauern ab.
Sie haben TBC angesprochen. Es kommt einem vor als Beobachter, hier die Landwirtschaft, hier die Jägerschaft und die Politik irgendwo in der Mitte zerrissen und weiß nicht so richtig, wie damit umgehen.
Ich weiß nicht, also TBC bei Rindern, das gibt es kaum irgendwo in der Europäischen Union. Das muss man schon erklären, wie das genau hier in Vorarlberg überhaupt zustande kommt. Und also ich sehe hier eine Politik, die für einige sehr reiche Jäger gemacht wird. Die Frage von Rotwildfütterungen, wo man künstlich Rotwildbestände aufrechterhält, möglichst alte Tiere versucht zu erzeugen, damit es ja ein schönes, großes Geweih gibt, das hat nichts mit Naturschutz zu tun, das hat nur etwas mit Jagd. Und da meine ich auch nicht die gesunde Jagd. In meiner Region, ich bin Forstbesitzer, ich habe 40 Hektar, bei mir jagt mein Nachbar, der ist Landwirt, der hat selber Wald, der hat ein Interesse daran, dieses Gleichgewicht gesund zu halten. Dieser Art von Jagd stehe ich positiv gegenüber. Aber irgendwelche superreichen Menschen, die hier einfach nur für einen Abschuss kommen und dann einen 12-Ender vorgetrieben bekommen, dass man für deren Freizeitbeschäftigung die Gesundheit unserer Tiere und unserer auch natürlich die wirtschaftliche Sicherheit unserer Landwirte opfert, das kann ich nicht verstehen. Wie kann man einen ganzen Sektor, die Landwirtschaft derartig, einem Risiko aussetzen, nur damit ein paar superreiche Menschen 12 Ender zu schießen haben? Da macht die Politik für die Falschen, ist zumindest meine Sichtweise.
Warum ändert sich das nicht?
Naja, ich denke mir, das kann sich schon ändern und Bürger und Bürgerinnen, die das irgendwie bemerken und sehen, dass für ihre Interessen nicht hier Politik gemacht wird, sondern für andere sehr wohlhabende Menschen, naja, die haben ein Wahlrecht und die können das auch ändern mit ihrer Stimme bei Gemeinderats-, Landtags- oder Bundeswahlen.
Wie schwierig ist das jetzt beim Wolf, beim TBC mit einer, Sie haben jetzt gerade beim Wolf mehrere Aspekte eingebracht, vom Herdenschutz, vom Hirten, mit der Förderung, man muss global sehen, wie schwierig ist es, um dieses umfangreiche Bild, gerade in einem komplizierten Thema wie Landwirtschaft, wie Wolf, zu transportieren in einem polarisierten Umfeld?
Sie meinen jetzt in der Kommunikation, naja, indem man sich dem Thema stellt, sich nicht versteckt, sondern die Probleme auch offen benennt, auch anerkennt, dass das Zusammenleben zwischen großen Beutegreifern und Landwirtschaft, vor allem im Berggebiet, eine besondere Herausforderung ist, die Probleme anzuerkennen, sich dann aber auf einen Tisch zu setzen und Lösungen zu suchen und nicht in die Polarisierung weiter zu investieren. Und das versuche ich auch mit meiner tagtäglichen Politik.
Polarisiert, von außen betrachtet, ist es auch innerhalb der Landwirtschaft, wenn man sich Demonstrationen ansieht, die es in Brüssel dann immer wieder gab zumindest. Sie verhandeln ja gerade auch die neue Agrarpolitik mit. Wohin geht die Richtung?
Ja, das, was derzeit vorliegt, ist eine starke Renationalisierung. Da haben die Regierungen, auch unsere, zuerst einmal Hurra geschrien. Das Konzept ist jetzt von der Kommission, die sagt, wir sind es leid, immer den schwarzen Peter zu bekommen. Da habt ihr das Kuvert, da habt ihr das Geld, liebe Mitgliedstaaten, und dann entscheidet selbst, was ihr damit tut. Und dann übernehmt auch die Verantwortung dafür und schiebt nicht immer die Verantwortung zu uns nach Brüssel ab. Das heißt aber eine Renationalisierung. Es wird eine Förderdschungel geben, quer durch die Europäische Union. Manche Länder werden das eine fördern, andere das andere. Wir werden Marktverzerrungen erleben, weil nun einmal die Förderungen in der landwirtschaftlichen Produktion ein wesentlicher Einkommensbestandteil sind. Diese Renationalisierung wird uns nicht gut tun. Wir werden auch weniger Umwelt- und Klimamaßnahmen sehen. Das ist gerade die Mehrheit bei uns im Europäischen Parlament, die dabei ist, vieles der Klimapolitik, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben, wieder abzuschaffen oder so auszuhöhlen, dass sie eigentlich kaum mehr als Klimapolitik erkennbar ist. Das werden wir sehen. Wir kämpfen gerade im Moment darum, einen Maximalförderdeckel von 100.000 Euro bei hektarbasierten Förderungen, also das Geld, das ich faktisch bekomme für das Land, das ich bewirtschafte, ohne dass da besondere Maßnahmen getroffen werden müssen, hier einen Deckel von 100.000 Euro einzuziehen. Das traue ich mich in Österreich fast nicht sagen, weil meine Kollegen, Kolleginnen aus der Landwirtschaft fragen mich dann, in welcher Welt ich lebe. Nun ja, ich mache europäische Landwirtschaftspolitik und da gibt es ein Problem, dass 0,5% der Betriebe 14% der gesamten Förderleistung abziehen. Das sind die Betriebe, die pro Hektar, also bei Hektarzahlungen der sogenannten Einkommensunterstützung, mehr als 100.000 Euro im Jahr bekommen. Ich habe gerade kürzlich eine Geschichte aufgedeckt, wo die Familie, die Königsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate, die zweitreichste Familie der Welt, so 320 Milliarden schwer, die haben die letzten 10 Jahre in Europa 65.000 Hektar aufgekauft, in Rumänien, Italien und Frankreich und Spanien, und die haben 74 Millionen Euro an Einkommensunterstützung aus europäischem Steuergeld erhalten. Dafür, dass sie bei uns Lebensmittel anbauen, ich verstehe, die brauchen Lebensmittel, diese dann sofort exportieren in die Vereinigten Arabischen Emirate, also kaum Wertschöpfung in der Europäischen Union. Ich glaube, die können ihr Glück gar nicht fassen. Zuerst durften sie das Land aufkaufen bei uns und dann zahlen wir sie auch noch dafür, dass sie das getan haben. Damit muss Schluss sein. Oder ein heutiger Premier aus Tschechien, dessen Firma Agrofert, jetzt ist es die Firma seiner Frau, ich bitte um Entschuldigung, die bekommt zwischen 40 und 55 Millionen Euro im Jahr aus den Agrarfördertöpfen. Das kann man bei uns keinem Landwirt erklären, wie das möglich ist. Da muss Schluss sein. Und darum kämpfen wir gerade, dass wir das auch durchsetzen, dass dort Gelder frei werden, um Junglandwirtinnen zu unterstützen. Wir haben eine massive Überalterung, um umweltgerechte Landwirtschaft zu unterstützen. Da geht es gar nicht mehr so sehr um die Frage, wie viel Klimaemissionen erzeugen wir, sondern wie passen wir uns an die Klimaveränderungen. Man braucht ja nur rausschauen, heute 30 Grad hier in Vorarlberg. Also wie passen wir die Landwirtschaft an die Klimarealitäten, damit wir auch in Zukunft noch Lebensmittel produzieren können. Und das geht wunderbar mit agrarökologischen Methoden. Und dafür kämpfe ich, dass es dafür auch ordentliche Förderungen gibt, auch für Bergbauerinnen und Bergbauern, für alles, was auch für die Biodiversität gut ist, fürs Grundwasser gut ist. Auch Tierwohl darf eine Rolle spielen. Naja, und das sind sehr harte Verhandlungen im Moment.
Wir haben gerade in der Redaktion Fotos angesehen. Heute 32 Grad, vor einer Woche Schnee. Wie kann denn die Landwirtschaft für diese Klimaextremen fit gemacht werden und vor allem, wie muss sie sich ändern?
Unser wichtigstes Gut ist ein gesunder Boden. Und in den müssen wir investieren. Zuerst mal in Österreich müssen wir schauen, dass wir überhaupt noch einen haben bei der Menge an Flächen, die wir zubetonieren. Aber dort, wo wir Böden haben, müssen wir in die Fruchtbarkeit investieren. Wenn man CO2 in den Boden einbringt, also den Humusgehalt steigert, dann kann ein Boden mehr Wasser speichern. Das hilft uns sowohl gegen Überschwemmungen, weil eben nicht so viel Wasser sofort in die Flüsse geht, aber es hilft uns vor allem in Dürre, bei Dürreereignissen, Hitzeereignissen. Je mehr Wasser ein Boden speichern kann, desto länger kann er unsere Pflanzen versorgen. Wir müssen aber auch zum Teil neue Kulturen anbauen, also einfach realisieren, dass das, was wir die letzten 50 Jahre angebaut haben, vielleicht nicht mehr das Richtige für diesen Standort ist. Vielleicht auch da und dort in Bewässerung investieren. Ökologische Maßnahmen wie zum Beispiel Agrarforstsysteme werden immer prominenter für nicht Landwirtschaftsnerds, so wie ich das bin. Getreide 16 Meter, was halt der Mähdrescher mitnehmen kann, eine Reihe Bäume, wieder Getreide, eine Reihe Bäume zur Teilbeschattung und so weiter. Es gibt viele agrarökologische Ansätze, es gibt auch viele innovative Betriebe, auch konventionelle Betriebe. Man muss nur dafür sorgen, dass diese Innovationen auch tatsächlich gefördert werden, auch tatsächlich verbreitet werden, auch tatsächlich anerkannt wird, dass es wahnsinnig spannende, innovative Betriebe gibt und wir viel von denen lernen können.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Die positive Sichtweise könnte ja sein, Österreich bekommt jetzt die Chance, wieder stärker selbst zu entscheiden, was gefördert wird. Also könnte Österreich hier etwas ändern. Was soll es denn ändern? Was genau an den Förderungen wird jetzt in Österreich noch zu viel gefördert, jetzt mal abgesehen vom Hektar?
Nein, also wir sind im europäischen Vergleich, stehen wir denkbar gut da. Wir sind mit 27% Bioanteil absoluter Spitzenreiter. Wir haben die jüngste Landwirtschaftsbevölkerung Europas, wobei das Durchschnittsalter in Österreich 48 ist. Im europäischen Kontext sind es 57. Wir haben auch vieles richtig gemacht. Wenn wir nicht die Solidarität unserer österreichischen Bevölkerung hätten, die halt gerne und bevorzugt österreichische Produkte kaufen, dann gäbe es viele von uns im Landwirtschaftsbereich nicht mehr. Aber woher kommt das? Das kommt stark aus der sogenannten zweiten Säule, ländliche Entwicklung. Wir investieren in regionale Wertschöpfungsketten, nicht nur von der Seite der Landwirtschaft, sondern auch Produzenten, Produzentinnen, Käsereien, Wursterzeuger, Bäcker, die lokales Getreide verarbeiten. Diese lokalen Wertschöpfungsketten, die machen uns stark, die machen uns auch resilient gegen globale Schocks, in denen wir jetzt wieder mal sind. Also wir stehen da eigentlich sehr gut da. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht die Landwirtschaftsbetriebe, die heute noch existieren, auch noch an die Wand fahren. Diese Strukturen, die sind besonders in Österreich, auf die müssen wir aber auch besonders aufpassen. Und dass wir jetzt dieses Geld in Österreich selbst verwenden können, klingt zuerst gut, aber das werden vier Ministerien mindestens sein, die sich dann wechselseitig streiten dürfen, wer jetzt wie viel von dem Geld bekommt. Und es werden jetzt Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die Geld brauchen, zum Beispiel für ihren Kindergartenausbau, in Konkurrenz mit den Landwirtschaftsförderungen oder denen der ländlichen Entwicklung gesetzt. Und das, glaube ich, wird uns nicht gut bekommen. Ich hoffe auf eine Bundesregierung, die vernünftig ist, die auch weiterhin Berglandwirtschaft fördert, die weiterhin Biolandwirtschaft fördert, aber auch agrarökologische Maßnahmen in der konventionellen Landwirtschaft fördert. Aber da ist die Hoffnung mein bester Ratgeber. Ob es wirklich so kommt, das werden wir noch sehen.
Die Landwirte an sich, Landwirtinnen und Landwirte, die fühlen sich ja dann doch immer wieder schlecht dargestellt in der Öffentlichkeit. Wenn wir zum Beispiel an die Diskussion um Kälbertransporte denken, Tiertransporte, auch ein Thema von Ihnen, hatten wir auch schon miteinander zu tun, quer durch Europa werden Tiere gekarrt. Auch in Vorarlberg gab es oder gibt es seit Jahren die Diskussion, dass 3.000, 4.000 Kälber pro Jahr ins Ausland gebracht werden, nach Bozen, Salzburg, verschifft sogar. Wer ist dafür verantwortlich? Das System, der Konsument, die Landwirte, die Transporteure, keine Ahnung, da gibt es ja viele Player. Wo sehen Sie hier, wo kann man ansetzen? Wer muss sich ändern? Was muss sich ändern?
Ja, ich glaube, da den schwarzen Peter oder die Schuld den Landwirten zuzuschieben, das ist ein Fehler. Die Bäuerinnen und Bauern, mit denen ich gesprochen habe, zum Beispiel, wo ich Videos gezeigt habe, wie dann Tiere geschlachtet worden sind im Nahen Osten oder im Maghreb, die bedauern das sehr für ihre Tiere, auch dass sie diese Transporte auf sich nehmen mussten. Der Landwirt weiß üblicherweise nicht, wo seine Kälber hingehen. Wir haben es hier mit einer Industrie zu tun, die massiv international Geschäfte macht. Wir haben es mit einem System zu tun, wo wir 60% unseres Kalbfleisches aus den Niederlanden importieren, während wir unsere Kälber nach Spanien schicken, wo sie dann gemästet werden, um aufs Schiff geladen zu werden und exportiert zu werden. Und um eines klarzustellen, wenn ich über Schlachtung spreche, das geht es nicht um religiöse Riten oder nicht. Mittlerweile wird in Europa nach europäischen Standards mit reversibler Betäubung auch sogenannt halal geschlachtet. Ja. Das ist durchaus möglich, aber in vielen dieser Länder hat sich hier ein moderner Standard noch überhaupt nicht durchgesetzt. Also wir müssen uns hier wirklich die Frage stellen, können wir bitte unser eigenes Kalbfleisch selbst produzieren in Österreich und nicht unsere Kälber auf diese Reise schicken und gleichzeitig das Kalbfleisch billig importieren aus den Niederlanden, die übrigens wiederum die Kälber aus Irland importieren. Also das sind internationale Geschäfte, die gemacht werden, die haben mit unserer Landwirtschaft wenig zu tun und das sollten wir auch möglichst wenig zu tun haben. Zuerst die Versorgung unserer österreichischen Bevölkerung, dann die Versorgung unserer Bürger und Bürgerinnen in der Europäischen Union und raus aus diesen internationalen Geschäften mit lebenden Tieren. Das ist eigentlich im 21. Jahrhundert sollte das der Vergangenheit angehören.
Aber wie soll das gehen?
Naja, indem man zum Beispiel in der öffentlichen Beschaffung österreichisches Kalbfleisch einkauft, indem man zum Beispiel auch in einem Restaurant entsprechende Kennzeichnung durchsetzt, dass dort sichtbar wird für den Bürger und die Bürgerin, ist das ein österreichisches Fleisch, das ich da kaufe oder kommt das von irgendwo her? Weil dort, wo es gekennzeichnet wird, sehen wir, nicht alle, aber 80% des im österreichischen Supermärkten verkauften Schweinefleisches hat eine österreichische Ursprungsbezeichnung. Okay, es gibt manche Bürger und Bürgerinnen, denen ist es egal, dass da darf auch sein. Aber viele, viele, viele sind bereit, den einen Euro draufzulegen für ein österreichisches Produkt, dort, wo es sichtbar wird. Wo es nicht sichtbar ist, ist im Gasthaus. Und auch unsere Touristen, auch unsere Gäste, der meistgenannte Grund, nach Österreich zu kommen, um Urlaub zu machen, ist das gute Essen. Wenn unsere Gäste draufkommen, dass sie bei uns dasselbe niederländische Massentierhaltungsschnitzel serviert bekommen, nur irgendwie elegant paniert und freundlich serviert, aber dasselbe Massentierhaltungsfleisch wie anderswo, dann haben wir auch einen veritablen Schaden im Tourismus. Das sollte uns auch bewusst sein.
Sie haben ein gutes Stichwort gegeben, den einen Euro mehr. Wie leistbar ist Naturschutz, Klimaschutz, regionale Versorgung? Gerade in Zeiten wie diesen, in denen doch viele Menschen jeden Cent umdrehen müssen.
Also Lebensmittel müssen leistbar bleiben. Das geht aber durch kurze Wertschöpfungsketten und regionale Versorgung. Es braucht aber auch die entsprechende Unterstützung der öffentlichen Hand. Und die Frage ist immer, wo wird gespart? Ne? Unter anderem bei Krankenhausküchen wird gerade gespart. Nicht nur in Vorarlberg, sondern in mehreren Teilen Österreichs, wo ich mir wirklich die Frage stelle, also wenn Menschen krank sind, dann ist eine gesunde und reichhaltige Ernährung eines der wesentlichsten und der Heilung förderlichen Teile eines Krankenhausaufenthalts. Also dort zu sparen, ist komplett die falsche Seite. Und auf der anderen Seite verhandeln wir Medikamentenpreise immer noch Bundesland für Bundesland. Manchmal in manchen Bundesländern sogar mehrere Gesundheitsträger unabhängig voneinander. Und wir haben jetzt gerade auf der Europäischen Unionsseite ein Gesetz verabschiedet, das europaweit gemeinsames Verhandeln bei Beschaffungsvorgängen erlaubt, wenn es um Medikamente geht. Und wenn man sich mittlerweile ansieht, was für Krebsmedikamente ausgegeben wird, in unseren Spitälern. Dort wird also nicht gespart. Dort geben manche Spitäler, manche Gesundheitsträger mittlerweile bis zu 25% für ein einzelnes Krebsmedikament aus. Und wir verhandeln nicht einmal österreichweit gemeinsam, geschweige denn die Europäische Union gemeinsam. Und da haben wir eine Marktmacht, die wir einsetzen könnten, um hier Steuergeld zu sparen. Und zwar in gewaltig großen Mengen Steuergeld zu sparen. Da ist dann die Frage, ob wir bio und regional für unsere Krankenhausküchen einkaufen, wirklich nur meine Seitennotiz. Also da wird an dem falschen Ende gespart. Gesunde und reichhaltige Ernährung, die Unterstützung unserer lokalen Landwirtschaft, das hat auch was mit dem ländlichen Raum zu tun. Wenn die Landwirtinnen aktiv sind im ländlichen Raum, dann bleibt das Dorf auch lebendig, dann bleibt auch die Schule da, dann bleibt der Kindergarten da, weil es Familien gibt, weil es Kinder gibt. Wenn die Landwirte zusperren, dann stirbt der ländliche Raum. Vielleicht in einer Tourismusregion weniger schnell, aber überall dort, wo nicht Tourismus zusätzlich Brot einbringt, ganz massiv. Und wenn wir unsere ländlichen Räume aufgeben wollen, ja, dann geben wir unsere Landwirtschaft auf. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.
Wenn ich im Supermarkt stehe und das konventionelle Produkt neben dem Bioprodukt habe, ist das Konventionelle günstiger. Derzeit wahrscheinlich greifen mehr dazu. Sie sind Imker, Honig, ja. Der Honig aus der Region. Das Glas kostet wesentlich mehr als der Bio-Honig der Eigenmarke, der dann hinten nur klein steht, teilweise aus Nicht-EU-Land.
Ja. Wobei, das haben wir abgestellt jetzt. Also bisher war es ja so, da stand dann drauf EU, Non-EU. Da wusste man dann nicht, da können 3% aus EU-Honig sein und 97% von irgendwo. Das haben wir abgestellt mit der sogenannten Frühstücksdirektive, heißt das bei uns. Jetzt muss draufstehen, von welchem Land wie viel Prozent Honig hier gemischt worden sind. Damit wird es transparenter. Nur, wir geben heute 10-11% von unserem Einkommen für Lebensmittel aus. Das ist prozentuell gesehen so wenig wie nie. Klar, viele unserer Bürger und Bürgerinnen müssen jeden Euro umdrehen, aber nicht, weil Lebensmittel so teuer sind, sondern weil Mietpreise völlig absurd explodieren. Also ich denke schon, man sollte auch da wieder hinschauen, was sind die großen Kostentreiber? Die großen Kostentreiber sind Miete und Energie mittlerweile. Und wer es heute nicht verstanden hat, dass wir uns selbst mit Energie versorgen müssen, soweit das nur irgendwie geht, weil erneuerbare Energie die billigste Energieform ist, die wir selber zur Verfügung haben, wo wir nicht davon abhängig sind, dass uns irgendjemand den Gashahn abdreht oder die Straße von Hormuz schließt, da muss man doch mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen sein, das ist die Energieform, also günstige Energie für Bürger und Bürgerinnen liefern. Da müssen wir auch über diese Frage, wie kommt es zum Energiepreis, reden und entsprechend leistbare Mieten. Das sind die großen Würfe. Und dann haben Bürger und Bürgerinnen auch die Mittel zur Verfügung, um 10-20% mehr für ein österreichisches oder gar biologisches Produkt auf den Teller oder auf den Tisch zu legen. Wir müssen Bürger und Bürgerinnen in die Situation bringen, dass sie sich das auch leisten können. Ja, und die große Umsteuerung, die muss auch erfolgen, denn ein Biobetrieb, der leistet viel für die Gesellschaft. Der sorgt für sauberes Wasser, für saubere Luft, der sorgt für Artenvielfalt, der sorgt für ländliche Räume, die vital sind, die auch für den Erholungswert unserer Bürger und Bürgerinnen noch da sind. Das muss abgegolten werden, während auf der anderen Seite manch ein konventioneller Betrieb, bei weitem nicht alle, weil das ist ja ein breites Spektrum, aber manch ein konventioneller Betrieb eben einen großen Schaden am Allgemeingut verursacht und dafür nicht bezahlen muss. Aber das sind große Umsteuerungsfragen, die werden wir in Österreich allein und in Vorarlberg allein nicht schaffen. Da braucht schon die europäische Agrarpolitik und darum kämpfe ich.
Preis versus Klimaschutz ist ja auch ein Thema beim Sprit. Ist die Spritpreisbremse der richtige Schritt? Ist das Dieselprivileg der richtige Schritt?
Ja, also das Dieselprivileg hat längst schon abgeschafft, weil es eine falsche Förderung, also einen falschen Anreiz setzt. Wir sehen ja mittlerweile, dass die Elektromobilität massiv zunimmt, obwohl die Förderungen zurückgenommen wurden. Ja, warum? Weil die Fahrzeuge endlich leistbar sind, weil dankenswerterweise auch unsere Autoindustrie gecheckt hat, wo die Reise lang geht und mittlerweile ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber weil vor allem mit Strom fahren wesentlich billiger ist, als zu tanken und vor allem wir uns den Strom selber produzieren können und in diesem Sinne, dort gehören die richtigen Anreize gesetzt. Wir werden uns über kurz oder lang von fossilen Energieträgern verabschieden müssen. Und da gibt es viele Gründe dafür. Die globale Versorgungslage, unsere sicherheitspolitische Erpressbarkeit, verunreinigen die Luft, also jetzt Klima, natürlich ist das übergeordnete Thema, aber in der Stadt riecht es auch dann entsprechend. Ein Elektroauto ist leise, verursacht kaum Emissionen, ein bisschen Reifenabrieb und hat eine Energieform, die auch leistbar ist für Bürger und Bürgerinnen. Das sind die Argumente, die Menschen dazu bringen, umzusatteln auf Elektromobilität. Ja, und diese Entwicklungen müssen wir fördern, auch Energiegemeinschaften, eben lokale, auch regionale erneuerbare Energieerzeugung. Das ist der günstige Strom für unsere Industrie, für unser Gewerbe und für unsere Bürger und Bürgerinnen. Das ist eine zukunftsorientierte Politik. Und an dem Fossilen festzuhalten, das ist wirklich rückwärtsgewandt. Und insofern, ja, kurzfristige Symptombekämpfung von übermäßigen Preissprüngen, okay. Aber eigentlich brauchen wir langfristig die entsprechenden Förderpolitiken und Förderinstrumente, um wegzukommen von dieser Abhängigkeit von fossiler Energie.
Lassen Sie uns noch kurz auf die Parteienlandschaft in Europa blicken. Die AfD wird in Deutschland stärker. Der Rassemblement National hatte gerade in Frankreich kürzlich Wahlsiege gefeiert. Auch im Parlament seit der letzten Europawahl sind die Rechtsaußenparteien stärker. Wo sehen Sie die Gründe und was bedeutet das für die Arbeit in der EU?
Ja gut, es gibt auch Beispiele, wo die Rechtsaußenparteien Wahlen verlieren, in Dänemark zum Beispiel, wo es Parteien der Mitte gibt, die erkennen, dass man nicht einfach so weitermachen kann wie bisher, also wo Business as usual keine Option ist, sondern wo man eine zukunftsorientierte Politik macht, die Sorgen der Bürger und Bürgerinnen ernst nimmt und nicht den Eindruck erweckt, dass es einem eigentlich eh nur darum geht, seine eigenen Pfründe zu bewahren. Und ich möchte jetzt niemandem hinterhertreten, nur der Prozess um den Abgeordneten Wöginger hat schon vieles aufgezeigt, was in Österreich immer noch gang und gäbe ist und normal ist. Wir nennen das Freundelwirtschaft, das versteht man außerhalb Österreichs nicht, was wir damit meinen. Außerhalb Österreichs nennt man sowas einfach ganz klar Korruption. Und also wenn unsere Altparteien so weitermachen, da verspielen sie das Vertrauen der Bevölkerung und leider Gottes gelingt es den Parteien rechts außen den Eindruck zu erwecken, sie würden und wären bereit, systemische Umstellungen durchzuführen. Ja, wenn man sich ansieht, was sie tatsächlich tun, wenn sie an der Macht sind, dann sind sie noch näher der Korruption, dann sind sie noch besser darin, die Jobs an ihre Familienangehörigen zu verteilen und vor allem soziale Kürzungen, wo es nur geht, im Schulbereich, im Behindertenbereich, im Sozialbereich, im Familienbereich, was mich dann besonders irgendwie stutzig macht, weil angeblich wollen Rechtsaußenparteien, dass unsere Bürger und Bürgerinnen mehr Kinder bekommen und gleichzeitig reduzieren sie die Unterstützung für Kindergärten und anderes. Also das passt hinten und vorne nicht zusammen. Nur trotzdem gelingt es den Rechtsaußenparteien, Bürger und Bürgerinnen, diesen Eindruck zu erwecken, sie wären fähig, systemische Veränderungen herbeizuführen. Die systemischen Veränderungen, die eine FPÖ oder eine AfD herbeiführen wollen, die möchte ich nicht, weil das ist Demokratieabbau, das ist ein Kampf gegen Medienfreiheit, das ist ein Abbau von Unabhängigkeit von Justiz, von Bürger- und Bürgerinnenrechten, demokratischen Rechten, hat man in Ungarn sehr gut gesehen, wohin das führt. Aber im Moment gibt es viele Bürger und Bürgerinnen, die verärgert sind, in vielen Punkten auch zu Recht verärgert sind und die im Moment, ich glaube, den Falschen auf den Leim gehen, aber die Menschen werden das schon rechtzeitig realisieren.
Warum können die Grünen das nicht kanalisieren?
Ich weiß nicht. Wir tun uns schwer mit populistischer Politik. Wir sind eine Partei, die sehr inhaltsorientiert ist, die sehr faktenorientiert ist, die sehr mit wissenschaftlichen Zahlen agiert, die sehr klare, aber auch formal manchmal vielleicht nicht so klar nachvollziehbar mit inhaltlichen Vorschlägen kommen. Wir tun uns schwer mit reiner populistischer Schwarz-Weiß-Politik. Wir tun uns auch schwer mit Angstmache-Politik. Aber ich sehe stabile Unterstützung, auch für meine grünen Kolleginnen und Kollegen. Wir gewinnen auch Wahlen, gerade hier in der Nachbarschaft, Baden-Württemberg, immerhin einen bei uns Landeshauptmann, dort Ministerpräsidenten. Ja, also dass eine Stadt wie München jetzt von einem Grünen regiert wird, eine Stadt wie Kopenhagen, wie Zagreb, wie Budapest, also könnte ich eine lange Liste aufzählen. Dort, wo Bürger und Bürgerinnen, wo wir nahe an den Themen der Bürger und Bürgerinnen dran sind und es uns auch gelingt, unsere Politik auch so zu formulieren, dass auch breite Teile der Gesellschaft auch mitbekommen, wofür wir uns eigentlich einsetzen. Dort gelingt es ganz gut. Ja, in anderen Bereichen müssen wir noch dazulernen.
Sie haben Städte aufgezählt, also im urbanen Bereich gelingt es Ihnen wesentlich leichter, Stimmen zu holen, als zum Beispiel im ländlichen, wo Ihre Landwirte zu Hause sind.
Ja, auch das ist sehr unterschiedlich. Auch das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, ob wir auch Politiker, Politikerinnen haben, die die grüne Politik auch so formulieren können, dass sie bei Bürger und Bürgerinnen auch verstanden wird und ankommt. Das ist auch sehr davon abhängig, wer von uns hier kommuniziert. Aber wir müssen hier dazulernen, definitiv.
Abschlussfrage: In Ihrer Fraktion im EU-Parlament geht es momentan ein bisschen turbulent zu. Der Co-Vorsitzende ist zurückgetreten. Was ist da passiert?
Nun, er hat sich offensichtlich nicht an unsere eigenen internen Regeln gehalten, die sehr streng sind. man kann selbstverständlich auch in Beziehungen mit Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der eigenen Fraktion treten. Wir haben da allerdings sehr klare Transparenzregeln dafür. Solche Beziehungen müssen offengelegt werden. Das muss transparent sein, weil es gibt ja ein Machtungleichgewicht. Und der Herr Baas-Eickhout hat sich an diese Regeln nicht gehalten und hat dafür die Konsequenzen gezogen. Das sorgt für Unmut und das sorgt auch für einiges an Bewegung. Allerdings muss ich auch sagen, naja, dafür geben wir uns strenge Regeln, dass die nicht nur auf andere angewandt werden, sondern auch auf die eigenen Leute. Auch wenn sie sehr prominente und sehr wichtige Rollen innehaben, hier gibt es klare Regeln einzuhalten. Und die sind auch dafür da, um eben Machtmissbrauch zu verhindern. Ich glaube nicht, dass es in dem Fall dazu gekommen ist, aber die Regeln wurden nicht eingehalten und dafür ist ein Rücktritt erfolgt. Und ich glaube, das ist sehr konsequent. Da könnten sich einige was abschauen von uns, wer die Regeln nicht einhält bei uns. Der oder die tritt zurück.
Und Sie werden neuer Co-Vorsitzender?
Nein, das glaube ich nicht. Ich war 5 Jahre lang europäischer Parteichef und das hat für mich bedeutet 70 Stunden Wochenarbeitszeit im Durchschnitt. Dafür zahlt man einen sehr, sehr hohen Preis und das würde in der Position als europäischer Fraktionsvorsitzender nicht anders sein. Also ich habe mich nicht darum beworben.
Herr Weitz, herzlichen Dank für den Besuch bei uns in Schwarzach. Ich hätte noch einige Themen hier notiert, aber vielleicht kommen Sie ja mal wieder.
Sehr gerne ein andermal. Vielleicht habe ich zu lang gesprochen für meine Leib- und Lieblingsthemen. Ich brenne natürlich für die Landwirtschaft, aber auch für Gesellschaftspolitik insgesamt und bemühe mich nach Leibeskräften.
Vielen Dank für Ihren Besuch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, meine Damen und Herren, das war's wieder mit einem spannenden Interview hier bei Vorarlberg Live in Schwarzach. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Vielen Dank fürs Lesen, falls Sie die geschriebene Fassung demnächst lesen werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir hören, lesen und sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen.